기온다.
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 기온다. Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Sommer und viele Ondistas sind ausgeflogen. Ins Schwimmbad, auf die Datsche, ins kalte Bolivien. Jedenfalls ist hier in der Köpenicker Straße 187 in Berlin weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer mir. Und ein Zettel liegt hier. Darauf steht geschrieben: Nimm einfach Beiträge der letzten 13 Jahre, die es verdient haben, noch einmal gesendet zu werden. Und mach daraus das Onda-Info 337. Tja, gesagt, getan. Ich habe bei offenem Fenster und kalter Apfelsaftschorle in den Archiven gewühlt. Bis unter 20 Meter unter die Erde bin ich gekommen. Da fährt die U-Bahn von Mexiko-Stadt.
Ich erinnere mich an künstlerische Annäherungen an deutsche U-Bahnen. Ein grooviger, schneller Beat, Menschen im Zeitraffer. Alles irgendwie schneller, als es ist. Oder die bedrückende U-Bahn-Ruhe im deutschen Autorenfilm. Das hier ist anders. Das ist Mexiko. Gehen wir doch mal rund.
Hola. Una, por favor. Gracias.
Das sind übrigens die Revolverblattverkäuferinnen, die schon an der Schranke die neuesten Schreckens- und Promi-Meldungen herausplärren. Bis Mitternacht quietscht die Metro auf ihren 80 Gummireifen pro Zug durch den Untergrund oder saust oberirdisch am allabendlichen Verkehrschaos vorbei. Stoßzeiten bringen umfassenden Körperkontakt und bisweilen Ohnmachtsgefühle.
Oh, das ist wieder voll.
Die Lüftungen sind so laut wie kraftlos. Die Hitze, 20 Meter unter der Erde, erinnert an eine Grubenfahrt. Aber die Geräuschkulisse ist überwältigend. Die Metro hier ist nämlich nicht nur das Fortbewegungsmittel der Chilangos, so nennen sich die Hauptstädter, es ist auch ein rollender Kaufladen. In den Waggons selbst ist alles zu bekommen, was der Mensch zwar gerade nicht braucht, sich aber für 10 Pesos gerne mal erlauben kann. Musikvideos, raubkopierte Programme, Süßigkeiten und Lutschkrams, Religiöses zur seelischen Erbauung, Stadtpläne, Koch- oder Schulbücher, Taschen, Sonnenbrillen, Haarspangen und sonstige Accessoires oder sogar schräge Dokus wie diese über Aufstieg und Fall eines angeblichen Führers. Und natürlich MP3s. Überhaupt Musik, ganz wichtig in Mexiko. Klar, auch live. Musikerinnen unterschiedlicher Stilrichtungen und Talente sorgen für den mexiko-typischen Rhythmus und verdienen sich so ihre Pesos. Die ersten drei Wagen sind in den Stoßzeiten für Frauen und Kinder reserviert, damit sie nicht buchstäblich unter die Räder kommen. Dass die Männer das auch einhalten, dafür sorgt ein halbes Dutzend Ordnungskräfte. Caballeros, bewegt euch mal nach hinten. Den allerletzten Wagen haben sich übrigens, naja, inoffiziell, Männer reserviert. Der ist nämlich ein wunderbarer Ort für schwule Bekanntschaften.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Oye, ¿de dónde eres?
Soy alemán.
Ah, órale. ¿Y tienes teléfono?
Hunger? Na, das ist kein Wunder. Die Treppen und die langen Wege beim Umsteigen, das Gewühl, die trockene Hitze und natürlich die Hörerlebnisse, all das braucht Energie. Kein Problem, Essen gibt's oben. Tacos, Enchiladas, Quesadillas, wenn's herzhaft sein soll. Churros, Buñuelos oder Eis, wenn's süßer sein darf. Kalorien als Energiespender immer inklusive. Zum Weiterfahren brauchen wir nun ein neues Ticket. Aber 2 Pesos, 10 Euro Cent, das ist ja zu verschmerzen.
Verrückt. Aber was ist schon verrückt? Diese Frage steht im Zentrum von Radio Villa de Voz in Uruguay. Das Radio funktioniert als unabhängiges Projekt innerhalb der Psychiatrie Villa de Voz in Montevideo. In der Reportage von 2012 erzählen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Koordinatorinnen und Koordinatoren, was dieses Radio ausmacht und warum sie mitmachen.
Bueno, continuando la programación especial de este día, sábado 17 de marzo en Radio Villa de Voz.
Wir befinden uns in der psychiatrischen Klinik Villa de Voz in Montevideo. Es ist Samstag und das Radio Villa de Voz ist auf Sendung. An einem Tisch sitzen Frauen und Männer und machen Radio. Gustavo moderiert.
Promueve hacer llegar de manera comprensible a la gente común los resultados de las últimas investigaciones sobre el cerebro.
Mi nombre es Gustavo Bautista. Soy integrante del proyecto Radio Villa de Voz, hace aproximadamente 6 años por ahí, 6-7 años.
Ich heiße Gustavo und bin seit 6-7 Jahren bei Radio Villa de Voz aktiv. Ich versuche regelmäßig mitzumachen in der Produktion und dem Programmablauf. Ich stelle auch die Compañeros und ihre Programme vor, moderiere unsere Radioshow und führe Interviews mit den Gästen. Mir gefällt das Radio, denn schon als ich ins zweite Schuljahr der weiterführenden Schule kam, habe ich mir gedacht, ich mache die Schule fertig und dann werde ich Sportreporter. Diesen Plan habe ich jetzt erstmal zurückgestellt, um hier im Radio aktiv sein zu können.
Wir befinden uns in einem Saal der Psychiatrie Villa de Voz in Montevideo. Bei der Phonoplatea, einer offenen Runde, können alle am Tisch Platz nehmen und im Radio mitreden, wie zum Beispiel Inti.
Hola, hola, yo soy Inti. Yo soy estudiante de UTU, hago gastronomía.
Hallo, ich bin Inti. Ich studiere Gastronomie an der UTU und bin Taekwondo-Trainer. Ich arbeite in einer Schule mit meinem Trainer. Ich habe den ersten Dan und er den dritten Dan. Ich wurde letztes Jahr, 2011, hier in Villa de Voz eingewiesen. Ich kannte das Radio vorher nicht und es tat mir gut, mich ein wenig zu zerstreuen, mit anderen Menschen zu reden, die mich etwas besser verstehen können und wo ich mich besser ausdrücken kann. Für mich ist es ein sehr schöner Ort und obwohl ich schon entlassen wurde, komme ich gern jeden Samstag hierhin.
Unterstützt und angeleitet wird das Radio unter anderem von Psychologinnen. Eine davon ist Maria, die uns mehr über das Radio Villa de Voz erzählt.
Estamos en Radio Villa de Voz, en el que funciona en el centro diurno del Hospital Villa de Voz en Montevideo, pero que en realidad.
Wir sind im Radio Villa de Voz, was sich innerhalb der Tagesklinik des Krankenhauses Villa de Voz in Montevideo befindet, aber unabhängig davon funktioniert. Das ist wichtig, es ist ein autonomes Projekt. Ich bin Maria Eugenia und bin seit 2006 Teil des Kollektivs. Das Radio gibt es seit 1997 und hat in einem Krankenhauszimmer begonnen. Es gibt ca. 30 aktive TeilnehmerInnen und dann noch die ganzen, die so darum herumschwirren. Samstags geht das Radio auf Sendung. Morgens gibt es eine offene Phonoplatea und seit kurzem hat sich das Programm ausgeweitet. Das ist dann eher für die Leute, die schon länger dabei sind und eine gewisse Konstanz in ihren Programmen haben. Jeden Donnerstag ist die allgemeine Versammlung, gemischt mit einer Art therapeutischen Gruppe. Das heißt, im Kollektiv, das sich dort trifft, kann man auch darüber sprechen, wie es einem geht und welche Ideen und Vorschläge man hat. Freitags wird produziert, auch informiert und debattiert, um sich auf den Samstag vorzubereiten. Samstags gibt es aber auch viel Raum für Spontanität. Es kommen spontan Leute dazu. Auch das ist Radio Villar de Voz.
Si crees que Millán 2515 es solo un hospital, te equivocás.
En Millán 2515 tenemos una radio y es para vos.
Radio Villar de Voz.
Si no te pido nada, si no te pido nada.
Eres. Por favor, escúchenme. Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres.
Gerade hören wir die Musikerin Natividad. Sie ist zwar nicht mehr stationär in der Klinik, aber auch sie kehrt regelmäßig ins Radio zurück.
Bueno, me llamo Natividad Cafera, tengo 32 años.
Ich heiße Natividad Cafera und bin 32 Jahre alt. Mich interessieren die schönen Künste und vor allem die Musik. Ich liebe es zu singen, du hast mich ja schon gehört. Und hier bin ich, weil ich eine bipolare Störung habe. Ich hatte eine manische Krise und sie haben mich letztes Jahr im August eingewiesen. Und dann nach 2,5 Monaten haben sie mich entlassen. Das Radio hat mich sehr interessiert und ich bin fast immer hier. Mein Beitrag ist fast immer am Ende des Programms ein Lied auf der Gitarre zu spielen. Und ich habe ein kleines Informationsprogramm gemacht, eine Zusammenfassung der aktuellen Nachrichten. Sie haben mir auch vorgeschlagen, ein Kulturprogramm zu machen.
Es que si en ti estoy muerto, pues eres lo que más quiero en este mundo, eso eres.
Jemand, der von Anfang an dabei ist, ist die Psychologin Cecilia vom Koordinationsteam. Sie kämpft schon lange für einen anderen Umgang mit psychisch Erkrankten. Cecilia berichtet.
Bueno, yo soy Cecilia Baroni, soy psicóloga.
Ich bin Cecilia Baroni, Psychologin, Koordinatorin und Mitbegründerin des Radios, das es seit 15 Jahren gibt. Es ist ein selbstverwaltetes Radio. Im Team sind wir Psychologen, Techniker und Studierende, die ihr Psychologiepraktikum hier absolvieren. Und die TeilnehmerInnen des Radios, die wir bewusst so nennen, um mit der Klapsmühlenlogik zu brechen. Normalerweise ist es so, dass das Thema Gesundheit nur auf das Individuum Patient bezogen wird, was auch die Auffassung von Gesundheit mit einschließt, wo der Arzt dir sagt, was du hast. Dieses System wollen wir umdrehen. Wir denken, dass derjenige, der betroffen ist, weiß, was ihm passiert und im Dialog mit Fachleuten können dann mehr Wissen erarbeitet und andere gangbare Alternativen aufgezeigt werden. Die Bedingungen müssten geändert werden, speziell auf politischem Niveau, für ein neues Verständnis. Und da schien uns das Radio ein geniales Instrument zu sein, um nicht nur die gesellschaftlichen Vorstellungen von Verrücktheit zu verändern, sondern auch für die Schaffung einer öffentlichen Politik hinsichtlich der psychischen Gesundheit.
Solamente en el imaginario que tiene la sociedad sobre la locura, sino también en el diseño de políticas públicas respecto a salud mental.
Diego, der selbst betroffen ist, erzählt uns seine Sichtweise auf die Locura, das Verrücktsein, und wie damit umgegangen wird.
Esa lógica manicomial es una relación cuerdos locos, como la veo yo, ¿no? Una relación.
Die Klapsmühlenlogik baut auf der Beziehung Kluge versus Verrückte auf, wobei der Kluge allein dadurch, dass er klug ist, die Macht über das Leben des Verrückten übernimmt, mit dem selbstverständlichen Argument, dass der Verrückte nicht fähig ist oder, was noch schlimmer ist, dass er in Freiheit eine Gefahr für sich und andere darstellt. Wir haben schon gesagt, dass wir uns in einer Institution befinden, die wegsperrt und kontrolliert. Wenn jemand die Regeln bricht, die das Leben und die Zeit der Personen bestimmen, werden gewalttätige und repressive Kontrollmethoden eingesetzt.
Adoptan métodos de control totalmente represivos y violentos. Así el interno muchas veces obedece las reglas.
Der Betroffene unterwirft sich also den Regeln, nicht weil er überzeugt ist, dass sie dazu beitragen, die eigene Gesundheit zu unterstützen, sondern aus Angst davor, ruhig gestellt und an ein Bett fixiert zu werden. Diese Regeln sind unumstößlich. Sie werden den Betroffenen von oben aufgedrückt, ohne Erklärung und ohne die Betroffenen zu fragen. Was vielleicht noch schlimmer ist, ist die fehlende Verbindung nach draußen. Isoliert und ohne Stimulierung schläft der Verstand ein. Dadurch, dass man den Kontakt mit dem verliert, was in der realen Welt geschieht, entfernen sich die Personen immer mehr von der realen Welt. Sie sind Gefangene in dieser Leere.
La persona queda cada vez más alejada del mundo real, presa en ese vacío.
Die Schaffung einer anderen Politik ist ein großes Anliegen für das Radio. Das Gesetz der psychischen Gesundheit ist noch aus dem Jahr 1936 und wurde seitdem nicht verändert. Mittlerweile gibt es einen neuen Gesetzesentwurf, der aber noch in irgendeiner Schublade vor sich hindämmert. Cecilia klärt über noch nicht gelöste Probleme auf.
Un capítulo que no está redactado en el anteproyecto refiere las terapéuticas.
In dem Gesetzentwurf gibt es zum Beispiel ein Kapitel, wo es um die generelle Frage geht, wie mit Elektroschocks als Therapieform umgegangen werden soll. Denn hier werden sie immer noch wie am Fließband eingesetzt. Du kommst ins Krankenhaus und kriegst erstmal einen Elektroschock verpasst. Ein anderes Thema ist der Missbrauch von Medikamenten, also dass die Leute mit zu viel Medikamenten vollgepumpt werden. Was Radio Villar de Vos also wollte, war diese Themen mit verschiedenen Akteuren zu diskutieren.
Villar de Vos lo que pretendió fue poner esas cosas en el tapete con los diversos actores.
Um mehr Aufmerksamkeit für die Lage psychisch Erkrankter zu erreichen und der Notwendigkeit eines neuen Gesetzes Nachdruck zu verleihen, wurde dieses Anliegen mit der Kampagne Rompiendo el Silencio, das Schweigen brechen, in sogenannten Desembarcos, den Ausschiffungen, von Radio Villar de Vos ins Land getragen. Wir hören Markus bei der letzten Ausschiffung im Museum für die Erinnerung in Montevideo.
Im Museum der Memoria.
Im Museum für die Erinnerung beenden wir die Kampagne Rompiendo el Silencio, das Schweigen brechen. Unser Projekt Radio Villar de Vos hat einen Wettbewerb gewonnen. Mit dem Geld ergab sich dann für uns die Notwendigkeit, auf die Problematik, auf die psychisch Erkrankte hier in Uruguay stoßen, aufmerksam zu machen.
Rompiendo la indiferencia,
rompiendo barreras,
rompiendo código,
rompiendo contra la violencia,
rompiendo redes, rompiendo mitos y estereotipos.
Yo te escucho.
Yo no te escucho.
No me entendés.
Tú no me entiendes.
Dame un abrazo y rompamos el silencio.
Radio Villar de Vos, nuestra puerta está abierta para vos. Una alternativa en salud mental. Rompamos el silencio.
Canción que rompe el silencio.
Das war eine Reportage über das Radio Villar de Vos in Montevideo, dessen zentrales Anliegen es ist, die vorherrschende Meinung über das Verrücktsein in Frage zu stellen. Mehr zum Radio Villar de Vos gibt es auch im Internet. radiovillardevos.wordpress.com. Von Uruguay geht's über den Rio de la Plata nach Argentinien. In Buenos Aires hört man nicht nur gern Radio, man geht auch gern ins Kino. Aber habt ihr gewusst, dass manche argentinische Kinos in Wohnzimmern stattfinden?
Es ist fast so, als würde man gute Freunde besuchen. Man klingelt an der Wohnungstür Dos E im alten, etwas heruntergekommenen Haus in der Avenida Corrientes Ecke Malavia. Luis Colantonea kommt uns schon auf der Treppe entgegen und veranstaltet eine ausgedehnte Begrüßung. Als wir gemeinsam die Wohnung betreten, hat seine Frau Rosa de Angelis schon Wasser für den Mate-Tee aufgesetzt. Auf einem kleinen Tischchen liegen Facturas, die fettigen Süßstückchen, denen noch nicht einmal die einheimische Bevölkerung widerstehen kann. Ein typisch argentinischer Spätnachmittag bei einem redseligen Ehepaar? Nicht ganz, denn bereits einige Einrichtungsgegenstände machen deutlich, dass wir uns nicht in einem gewöhnlichen Wohnzimmer befinden. Auf der einen Seite stehen aufgestapelt Dutzende von roten Plastikstühlen.
Der etwa 40 Quadratmeter große Raum ist großzügig freigeräumt und am Ende sieht man eine weiße Leinwand, schätzungsweise 3x2 Meter groß.
Früher waren das hier zwei getrennte Zimmer, ein Aufenthaltsraum und ein Schlafzimmer, das zur Straße rausging. Irgendwann haben wir dann beschlossen, die Zwischenwand einzureißen und unser Schlafzimmer in das Zimmer am Ende des Flurs zu verlegen. Jetzt befindet sich hier der Filmclub Echo. Unter der Woche sind wir höchstens hier, wenn wir was am Computer zu tun haben.
Sagt Luis Colantonea. Unter der Rubrik Sonstiges wird im Kulturprogramm der argentinischen Tageszeitung Página 12 neben dem offiziellen Filmprogramm auch auf die Veranstaltungen der Filmclubs in der Hauptstadt verwiesen. Echo ist einer von ihnen. Jeden Samstag und Sonntag wird hier ein Streifen gezeigt, der im Programm der Multiplex-Paläste nicht auftaucht und auch keine aktuelle Premiere ist. Heute ist es das vietnamesische Melodram »Der Duft der grünen Papaya«. Die Idee, auch asiatisches Kino zu zeigen, sei relativ neu und erst durch die Technik von DVD ermöglicht. Eigentlich fühle man sich aber nach wie vor dem europäischen Film verpflichtet. Luis Colantonea.
Ich bin in Italien geboren und mit 7 Jahren hierher gekommen. Seit über 50 Jahren lebe ich in Argentinien. Ich habe schon während meiner Kindheit und Jugend viel italienisches und französisches Kino gesehen und verehre es sehr. In den 50er Jahren hatten in Argentinien die gleichen Filme Premiere wie in Italien oder Frankreich.
Das Ziel des Filmclubs ist, egal ob Chabrol oder Fellini auf dem Programm stehen, immer dasselbe. Film gucken und danach darüber diskutieren. Wenn es um Vorbilder geht, ist Echo nicht bescheiden.
Un poco el cine club nuestro, no, toma la semejanza con los cine club que existían en Francia.
Wir knüpfen an die Tradition in Frankreich der Nachkriegszeit an. Damals waren François Truffaut, Claude Chabrol und Jean-Luc Godard noch sehr jung und keine berühmten Regisseure. Sie trafen sich im Quartier Latin, um Filme anzusehen. François Truffaut hat einen Filmclub betrieben. Dort gab es nie einen Konsens nach dem Motto, das ist die Aussage des Films und Punkt. In den französischen Filmclubs diskutierte man ständig.
Tatsächlich ist es weniger die ästhetische und filmtheoretische Betrachtungsweise, die bei Echo im Vordergrund steht. Weder Luis Colantonea noch Rosa de Angelis haben Film studiert. Sie sind Filmliebhaber und das wollen sie mit anderen teilen. War die Handlungsweise der Hauptdarsteller nachvollziehbar? Welche Szene fand wer besonders aussagekräftig und warum? War der Film politisch? Das sind Fragen, über die sie gemeinsam mit den 20 Besuchern im Anschluss an den Film reden. Diesmal im Kreis sitzend mit starkem Kaffee und Keksen. Diana ist da, eine 40-jährige Historikerin, die jede Woche herkommt und diesmal auch ihre Mutter mitgebracht hat. Paula und Veronika, zwei Mädchen um die 20, die gerne Regie studieren möchten. Oder Matthias, ein junger Mann, der einfach keine großen Kinos mag. Man kann nicht behaupten, dass es hier irgendwie elitär zuginge. Es wird zugehört und man geht aufeinander ein. Nach dem Besuch bei Echo besuchen wir einen zweiten Filmclub in der argentinischen Hauptstadt. TEA wurde 1988 gegründet und befindet sich im angesagten Viertel Palermo Viejo. Er wird von Ernesto Flumenbaum und Pastora Campos geleitet, die hier auch ihr Atelier haben, wo sie Workshops zu allem anbieten, was mit Film zu tun hat. Was TEA von Echo unterscheidet, erahnt man bereits aus dem Programmfaltblatt und den zahlreichen Plakaten von Filmen von Alexander Kluge und Volker Schlöndorff an den Wänden. Und richtig, hier ist man fast ausschließlich dem deutschen Autorenkino der 70er und 80er Jahre verpflichtet. Traditionsbewusst projiziert man die 16mm Rollen, die die Filmabteilung des Goethe-Instituts Buenos Aires bereitwillig zur Verfügung stellt. Gosho, einer der Zuschauer, die heute gekommen sind, meint:
Ich habe schon die Fassbinder-Retrospektive gesehen, wo in der letzten Woche die dritte Generation gezeigt wurde. Diesen Monat gibt es Filme von Alexander Kluge, deswegen bin ich hier.
Es scheint, als würde Echo die Diskussionsfreudigen und Thea eher die intellektuell distinktuierten Zuschauer ansprechen. Beiden gemeinsam ist jedoch der enge Bezug auf Europa und den dortigen Film. Um mehr über die Entstehungsgeschichte von Filmclubs in Argentinien zu erfahren, treffen wir uns mit Fernando Peña, dem Leiter der Kinemathek des Museums für lateinamerikanische Kunst Malba. Im Gespräch mit ihm wird deutlich, dass die Liebe zu dem alten Kontinent keineswegs erst seit der Nachkriegszeit existiert.
Die ersten Filmclubs sind bereits Ende der 20er Jahre entstanden. Die genauen Daten sind heute kaum herauszufinden, weil die Entwicklung kaum dokumentiert wurde. Aber einer der Namen, der immer wieder auftaucht, ist der von Luis Saslavsky, einem sehr berühmten Filmregisseur dieser Zeit. Er stand in engem Kontakt mit den Intellektuellen und Schriftstellern Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo und Adolfo Bioy Casares. Gemeinsam zeigten sie beispielsweise erstmals die Filme von Sergei Eisenstein in Argentinien.
Ab den 50er Jahren war der Filmclub Núcleo, der noch heute besteht, ein wichtiger Treffpunkt. Sein Gründer Salvador Samaritano, mittlerweile weit über 80 Jahre alt, war mit vielen Größen des europäischen Films perdu. Und auch während der vergangenen Militärdiktatur spielte Núcleo eine zentrale Rolle.
Damals waren viele Filme verboten und man konnte sie nur dort sehen. Denn in den betreffenden Paragraphen über das Verbot, verschiedene Filme öffentlich in den Kinos zu zeigen, stand nichts über die nicht kommerziellen Kinos, also die Filmclubs. Núcleo war jedoch der einzige Filmclub, der diese Rechtslücke ausnutzte und kritische Filme zeigte. Man sagte jedoch nicht, welchen Film man zeigen würde. Im Programm stand ein anderer Titel, um zu verhindern, dass die Polizei vorher die Kopie beschlagnahmte, was auch tatsächlich ein paar Mal passiert ist.
Erklärt der Filmwissenschaftler Fernando Peña. Auf die Frage, ob Orte wie Echo und Thea nicht mehr dem sozialen Austausch und einer gewissen Nostalgie als aktuellen Entwicklungen dienen würden, lächelt er. Klar sei, dass es heute nur noch eine Handvoll derartiger Filmclubs gäbe, die ausschließlich dem europäischen Film verpflichtet seien. Die meisten unabhängigen Kinos hätten sich in Kulturzentren verlagert und würden Programmkino aus aller Herren Länder zeigen. Und nicht zuletzt die Wirtschaftskrise 2001 habe zu zahlreichen filmischen Verarbeitungen durch argentinische Regisseure auf hohem Niveau geführt. Heute müsse man deshalb nicht immer über den Atlantik schauen.
Übrigens, alle Cineclubs, von denen in diesem Beitrag die Rede war, existieren noch heute. Vielleicht fahre ich doch auch noch in Urlaub. In Argentinien ist es gerade Winter. Perfekte Kinozeit. In diesem Sinne, einen schönen Sommer von der einsamen Onda-Info-Redakteurin und bis zum nächsten Mal.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de